SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Unser Rentensystem funktioniert nicht mehr. Das merken wir jetzt schon. Es gibt einfach zu wenig Junge, die für die Alten zahlen. Und es werden immer weniger. Jetzt ist die Geburtenrate im Saarland nochmal gesunken, haben wir heute gehört. Probleme sehen wir in ein paar Jahren schon, wenn die sogenannten Babyboomer, also die Babyboomer, die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge aus den 60er Jahren, so rund, roundabout, dann komplett in Rente sind. Der Druck, was zu ändern, ist also groß. Eine Idee vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der sogenannte Boomer-Soli, haben Sie vielleicht schon von gehört oder gelesen, heißt, Rentner mit viel Rente sollen welchen mit wenig Rente was abgeben. Da höre ich jetzt einige von Ihnen schon durchs Radio zurückrufen. Ja, warum soll ich denn von meinem hart erarbeiteten Geld was abgeben? Berechtigte Frage. Wir wollen genauer drauf gucken, und zwar mit Fabienne Wolfanger vom Deutschen Gewerkschaftsbund Saar Trier. Hallo, Frau Wolfanger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was halten Sie von dieser Idee?
Ja, wir lehnen das grundsätzlich eher ab, weil wir glauben, dass es einen Vertrauensbruch auch für die Rentnerinnen und Rentner ist und auch nur eine Umverteilung innerhalb der Rentner. Das wird auch für die nächsten Generationen ein Problem, aber für die Boomer selbst ist es halt erstmal ein krasser Einschnitt. Also die haben mit Geld geplant, dass sie dann nicht mehr bekommen. Es ist jetzt nicht klar, kommt das? Es ist eine große Unsicherheit da.
Interessant ist ja da auch die Bemessungsgrenze. Wohlhabende Rentner sollen nach der Rechnung schon welche mit einer Rente von mehr als 1.000 Euro im Monat sein. Ist das realistisch? Kann sich nach dieser Rechnung jemand leisten, was abzugeben, oder ist das nicht zu niedrig angesetzt?
Ich finde, die Grenze ist schon mal zu niedrig, aber unabhängig davon lehnen wir das System, wie das vorgeschlagen ist, auch grundsätzlich ab.
Was schlagen Sie denn stattdessen vor?
Also wir wären eher dafür, dass eine Umverteilung generell stattfindet, also eine höhere Besteuerung und zum Beispiel, dass höhere Einkommen generell mehr besteuert werden und auch Unternehmen zum Beispiel auf ihre Gewinne, dass die mehr abgeben, also dass die Reichen sich beteiligen und die Vermögenden, dass auf Erbe eine Steuer kommt, also solche Dinge fordern wir.
Aber wie würde das denn genau auf unser Rentensystem einzahlen?
Das würde nicht direkt aufs Rentensystem einzahlen, aber es wäre erstmal eine generelle Umverteilung. Und das ist das, was wir gerne hätten, weil jetzt gerade ist es ja so, dass die Boomer quasi in diesem Vorschlag so ein bisschen dafür abgestraft werden, wann sie geboren werden.
Und dass sie keine Kinder gekriegt haben oder
und
zu
dass
wenig.
Sie keine, genau. So, und hätte man das ihnen damals gesagt, wäre das vielleicht auch was anderes. Dann hätten sie damit rechnen können.
Das stimmt. Wenn Sie von einer Umverteilung reden und dass Menschen mit hohen Einkommen was abgeben sollen, warum ist das nicht schon längst passiert?
Dafür braucht es politische Mehrheiten und die gibt es aktuell so nicht.
Das ist wahr, aber die wird es ja wahrscheinlich auch in Zukunft erstmal nicht geben. Man hat ja das Gefühl, die Politik und vor allem die alle Bundesregierungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte wollen dieses Thema nicht so richtig anfassen.
Ja, vielleicht kommt jetzt ja ein Aufschrei auch der Rentnerinnen und Rentner, aber auch wir sind da auf jeden Fall an der Seite der Rentnerinnen und Rentner, weil das löst jetzt ja erstmal nur das Problem der Boomer. Und nicht grundsätzlich das Problem in der Rentenversicherung. Und ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam nochmal fordern, dass es generell zu einer Umverteilung kommt.
Wie dringend ist denn dieses Problem, das Rentensystem zu ändern aus Ihrer Sicht?
Sehr dringend. Also wir sehen das ja in der politischen Entwicklung der letzten Jahre, dass schon Abstriche gemacht werden mussten. Das Rentenniveau sinkt immer weiter. Wir haben eine hohe Armutsgrenze quasi. Also wir haben ganz viele Menschen, die in Armut fallen, obwohl sie jahrzehntelang gearbeitet haben und hart gearbeitet haben. Und es ist ja keine Besserung in Sicht. Also wir müssen etwas an dem System tun.
Vielen Dank, Fabienne Wolfanger vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Wir haben über den Vorschlag eines Boomer-Solis gesprochen. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vorgeschlagen, um das Rentenproblem zu lösen. Nach dem Vorschlag sollen Rentner mit hoher Rente, Rentnern mit weniger Rente was abgeben. Ob das kommt, ist fraglich. Die CDU hat sich unter anderem auch schon dagegen ausgesprochen. Wie schützen uns denn die Kommunen im Saarland vor Extremwetter?
Unter anderem mit Begrünung und Verschattung. Es gibt aber auch größere Bauprojekte. Und damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie sowas konkret aussieht, habe ich ein paar Beispiele aus verschiedenen Kommunen mitgebracht. Homburg beginnt im August mit der Umgestaltung rund um die Hohenburgschule. Da sollen Flächen entsiegelt werden, also durchlässiger Belag statt Asphalt. Außerdem haben die Pflanzkübel aufgestellt, unter anderem mit Hopfen auf dem Christian-Weber-Platz. Die sollen auch für Schatten und Verdunstungskühle sorgen. Dillingen und Neunkirchen haben jeweils Sonnensegel auf Spielplätzen und in ihren Freibädern angebracht. Und Merzig hat seit Juni einen neuen Wasserspender in der Innenstadt und achtet darauf, Bäume zu pflanzen, die auch Trockenheit aushalten.
Ja, das klingt ja alles ganz schön, vor allem wenn man bei heißen Temperaturen mal durch eine Stadt läuft. Aber bringt das denn so richtig was, um uns in Zukunft zum Beispiel auch vor Starkregen zu schützen?
Also ich würde sagen, es ist immerhin schon mal ein Anfang. Sowas lässt sich jetzt eben mit wenig Geld und ohne lange Planung schnell schon mal umsetzen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen ganzen Platz entsiegeln will, dann kann man nicht einfach mit dem Bagger kommen und den Boden aufreißen, sondern das ist alles richtig teuer und mit jahrelanger Planung und Bürokratie verbunden. Und deswegen sieht man in dem Bereich noch nicht so viele Ergebnisse, weil viele Kommunen da noch in der Planung stecken, wie zum Beispiel bei den Projekten Burbacher Markt in Saarbrücken und Parkweier in Neunkirchen. Und genauso ist es auch bei großen Hochwasserschutzmaßnahmen. Maßnahmen wie Dammaufschüttungen oder Rückhaltebecken. Da auch ein Beispiel die Flutmulde in Bexbach, wo jetzt nach über 5 Jahren endlich mal der Förderbescheid da ist.
Ja, aber sollten da die Kommunen nicht jetzt mal in die Pötte kommen? Also ich meine, das Klima verändert sich, das wissen wir. Das verändert sich auch rasant. Machen die genug Tempo? Was meinst du?
Also im deutschlandweiten Vergleich befinden sich die saarländischen Kommunen so im Mittelfeld. Seit gut einem Jahr gibt es ja jetzt auch ein Gesetz, das Länder und Kommunen zur Klimaanpassung verpflichtet. Zwar ohne konkrete Fristen für Kommunen, aber das hat trotzdem schon ein bisschen Schwung reingebracht. Also letztes Jahr hatten wir erst 2 Klimaanpassungskonzepte im Saarland von Tholey und St. Ingbert. Mittlerweile ist noch Saarbrücken dazugekommen und Merzig und Saarlouis sind gerade dabei, so ein Konzept zu erstellen. Der Saarpfalzkreis will nächstes Jahr loslegen und die Stadt Neunkirchen hat immerhin schon mal eine Förderung dafür beantragt. Manche trödeln aber auch ein bisschen. Dillingen zum Beispiel, die am stärksten versiegelte Stadt im Saarland, hat noch nicht mal einen Hitzeaktionsplan. Der soll jetzt erstmal erstellt werden und dann will man mal weitersehen. Ein Klimaanpassungskonzept ist da wohl noch nicht im Gespräch.
Also kann man festhalten, es ist eine Mammutaufgabe, die Städte so umzubauen, dass Hitzewellen, Überschwemmungen und Trockenheit uns in Zukunft weniger anhaben können. Die saarländischen Kommunen sind an dem Thema dran. Allerdings, wie wir gehört haben, in sehr unterschiedlichem Tempo. Vielen Dank, Lea Kiel. Wir haben heute Mittag schon ausführlich darüber gesprochen, dass am Sonntagmorgen ein 5-jähriges Mädchen in Weißkirchen von einem Hund attackiert wurde. Möglicherweise einem sogenannten Listenhund oder Kampfhund kann man auch sagen, die besonders gefährlich für Menschen sind bzw. als solche gelten. Jetzt hat sich herausgestellt, dass dieses Tier nicht gemeldet war und der Besitzer offenbar auch behördliche Anweisungen missachtet hat. Patrick Wirmer ist jetzt bei mir im Studio. Patrick, was für Anweisungen waren das?
Ja, zunächst muss man mal sagen, die Gemeinde Weißkirchen hatte da auf Hinweise aus der Bevölkerung reagiert, die den Hund gesehen hatten und ihn als möglichen Listenhund identifiziert haben, also als Kampfhund. Das sagt zumindest Bürgermeister Stefan Barth, mit dem ich eben noch telefoniert habe. Die Gemeinde habe den Besitzer demnach bereits seit Anfang des Jahres aufgefordert, mehrfach die nötigen Papiere für diesen Hund nachzuweisen, vorzulegen. Das Tier sei auch steuerrechtlich nicht registriert, also nicht offiziell beim Ordnungsamt gemeldet gewesen. Und außerdem wollte die Gemeinde den sogenannten Sachkundenachweis haben, also den Nachweis, dass der Besitzer gefährliche Hunde führen kann und darf. Und zudem fehlte auch noch der Wesenstest, um eben auszuschließen, dass dieser Hund eine tatsächliche Gefahr für Mensch und andere Tiere darstellt. Dem ist der Besitzer nicht nachgekommen. Daraufhin hat die Gemeinde gesagt, da gilt jetzt eine pro forma schon mal eine Anleihen- und Maulkorbpflicht für diesen Hund. Doch das wurde offenbar ignoriert, wie wir dann gesehen haben am Sonntag. Aber warum es da ignoriert worden ist, das ist noch nicht so ganz klar. Es gab offenbar auch Schwierigkeiten bei der Zustellung der entsprechenden behördlichen Briefe.
Also da haben auch die Mühlen der Behörden offenbar zu langsam gemahlen, ganz zum Nachteil des Kindes. Wie geht's denn der 5-Jährigen?
Ja, Bürgermeister Stefan Barth kennt das Kind auch persönlich, kennt auch die Familie und hatte da auch schon Kontakt aufgenommen recht schnell. Und ja, er sagt jetzt, dem Mädchen gehe es den Umständen entsprechend gut und ist auch schon aus dem Krankenhaus entlassen worden. Also man kann sagen, zumindest körperlich geht es der 5-Jährigen wieder besser.
Na, das sind ja zumindest gute Nachrichten. Sie hat bei einer Beißattacke am Sonntag in Weißkirchen ihr Ohr verloren. Da hat möglicherweise ein sogenannter Listenhund sie gebissen und zum Glück nicht lebensgefährlich, wie wir jetzt hören, aber wir hören, dass er nicht registriert war. Ja, das ist jetzt wirklich eine kuriose Geschichte. Da hatte ein Mann wohl mehr als nur Trucker-Diesel getankt. Seit Tagen sitzt ein LKW-Fahrer auf der A6-Raststätte Waldmoor, also gleich bei uns um die Ecke, fest, weil er einfach nicht nüchtern wird. Die Polizei hatte ihn mit sage und schreibe 3,16 Promille angehalten und den Führerschein abgenommen. Und wenn wir uns jetzt mal an diese Rechnung erinnern, das sagt man ja Pi mal Daumen, 0,1 Promille im Blut pro Stunde wird abgebaut. Das dauert natürlich, obwohl ich ein bisschen den Verdacht habe, dass er nachtankt. Jessica Gini hat mehr Infos für uns.
Am Montag fiel einem Zeugen auf, dass der Fahrer betrunken auf der Raststätte war. Die Polizei stellte dann über 3 Promille fest und nahm ihm den Führerschein ab. Am nächsten Tag wollten die Polizisten dem Fahrer eigentlich seinen Führerschein zurückgeben, aber er hatte schon wieder mehr als 3 Promille. Gestern haben die Polizisten nochmal kontrolliert, immer noch fast 2,5 Promille. Jetzt hat sich der Chef des LKW-Fahrers eingeschaltet. Er will einen anderen Mitarbeiter schicken, der den LKW übernehmen kann.
Seit Tagen sitzt ein besoffener LKW-Fahrer auf der Raststätte an der A6 Waldmoor fest, also quasi an der saarländischen Grenze und wird nicht nüchtern. Aber zum Glück, ich sage, sitzt er da fest, weil sonst wäre er mit über 3 Promille auf unseren Straßen unterwegs. Das geht ja auch nicht. Geldautomatensprengungen sind auch hier im Saarland immer wieder ein Problem. SR3 hier mit der Region am Nachmittag. Und ja, Geldautomaten zu sprengen ist kein Kavaliersdelikt. Das hat heute ein Gericht in Frankfurt klargestellt. 6 Angeklagte müssen teilweise richtig lange in den Knast. Im Raum stand kurzzeitig auch die Frage, ob sie wegen Mordes angeklagt werden könnten. Sie sollen für insgesamt 7 Automatensprengungen verantwortlich sein. Mehr dazu von Heike Borufka.
Der vorsitzende Richter wurde gleich zu Beginn der einstündigen Urteilsbegründung sehr deutlich. Sie sind keine Gauner, sagte er, sondern Verbrecher. Und als solche seien die Angeklagten auch bestraft worden. Männer, die das Gericht zur organisierten Kriminalität zählt, weil die Taten detailliert geplant gewesen seien und an Modellen vorher durchgespielt wurden. Versuchter Mord seien die Taten allerdings nicht. Bei den mehr als 1000 Geldautomatensprengungen sei bislang nie ein Unbeteiligter verletzt oder gar getötet worden. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die Angeklagten prüfen jetzt, ob sie Revision gegen dieses deutliche Urteil einlegen.
Und das Urteil war zwischen 5 und fast 14 Jahren Haft wegen Geldautomatensprengungen. Dazu wurden 6 Männer vom Landgericht Frankfurt verurteilt.